Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Bei eisigen Temperaturen sind gestern hunderte Menschen in Köln zusammengekommen zu einer Friedenskundgebung der Künstlerinitiative Arsch Hu Zeng auseinander, auf Hochdeutsch Arsch Hoch Zähne auseinander, einer vor 30 Jahren entstandenen Initiative gegen rechte Gewalt. Eine Kundgebung, in deren Vorfeld es einen Eklat gegeben hatte. Der Vorstand der Kölner Synagogengemeinde Abraham Lehrer hatte nämlich seine Teilnahme abgesagt, weil die Terrororganisation Hamas und die israelische Armee in dem Aufruf zur Friedenskundgebung aus seiner Sicht auf eine Ebene gestellt worden seien. Einer der Initiatoren, der Kabarettist Jürgen Becker, sagte dazu gestern Abend im WDR-Fernsehen:
Es wurde der Terror der Hamas wirklich eindeutig verurteilt und es wurde nicht gleichgesetzt, meiner Meinung nach. Wenn man sagt, es gibt Konfliktparteien, aber hätte man vielleicht besser Kriegsparteien gesagt, ich weiß ja auch nicht, wie man es formulieren muss. Das Problem ist heute einfach, dass alle immer danach suchen, was uns trennt. Wo könnte das anders sein, als wir das wollen? Und wir müssen aber nach den Gemeinsamkeiten suchen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch Herrn Masiek vom Zentralrat der Muslime eingeladen. Gab es auch Kritik. Also ich fand das richtig, dass man Herrn Masiek einlädt, weil wir können den Antisemitismus in Deutschland nicht bekämpfen, wenn wir nicht wenigstens versuchen, die Muslime mit ins Boot zu nehmen.
Jürgen Becker war das zur Veranstaltung von Arsch Hu. Der FDP-Politiker und ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum ist zur Veranstaltung gegangen, obwohl er sich auch an der Formulierung gestört hatte. Und ich habe ihn gefragt, warum.
Also einmal schätze ich diese Initiative der Kölner Zivilgesellschaft Arsch Hu hoch ein. Sie hat wichtige Impulse für unsere Demokratie ausgesandt. Sie ist eine Musikerinitiative von sehr populären Musikbands hier in Köln. Das Zweite, ich war beeindruckt von dieser eindeutigen Distanzierung vom Antisemitismus. Die Veranstaltung stand unter dem Zeichen, kämpft gegen den Antisemitismus. Sowas darf in Deutschland nicht wieder passieren. Das ist eine Schande für Deutschland. Und wir müssen auch die zugewanderten Mitbürger mitnehmen, müssen ihnen erklären, was das Verhältnis zu Israel bedeutet. Also diese Initiative ist absolut zu begrüßen. Es gab eine bedauerliche Unstimmigkeit mit dem Zentralrat der Juden, also mit Abraham Lehrer, dem Vorsitzenden der Synagogengemeinde, der gerne gekommen wäre, auch schon zugesagt hatte, aber dann, als er den Aufruf gelesen hatte, gesagt hat, nein, ich stoße mich an der Gleichsetzung von zwei Kriegsparteien, als ob die Hamas eine Kriegspartei sei und nicht eine terroristische Vereinigung, die zielbewusst Zivilisten ermordet hat. Auf der anderen Seite aber eine Demokratie. Israel ist eine Demokratie und verteidigt sich gegen den Überfall. Also diese Gleichsetzung ist nicht möglich. Ich habe dem auch deutlich widersprochen und das ist auch angekommen hier in Köln. Und ich nehme an, dass Arsch Hu das auch aufarbeiten wird und wir wieder zu gemeinsamen Aktionen kommen.
Der Kabarettist Jürgen Becker hat sich im Fernsehen, im WDR gestern Abend geäußert und hat sich auch selbstkritisch gegeben. Aber er hat auch bemängelt, dass immer nach Trennendem zurzeit gesucht wird und nicht nach dem, was uns verbindet. Hat er da recht oder müssen wir einfach alle mehr darauf achten, was wir sagen?
Also wir müssen sehr darauf achten. Also ich habe die Rolle der Palästinenser natürlich auch gewürdigt und ich habe Netanjahus Regierung kritisiert und ich habe kritisiert die Siedlungspolitik in den Westbanks und ich habe auch die Israelis kritisiert in der Art und Weise, wie sie ihre Selbstverteidigung wahrnehmen. Das können sie, das müssen sie, sie müssen sich erleben können, aber sie müssen in dieser so schwierigen Situation auch, wenn es irgend geht, das humanitäre Völkerrecht beachten. Und das ist in einigen Fällen nicht geschehen in der Vergangenheit. Also das habe ich auch gesagt, das kann und muss man sagen, bei aller tiefen Solidarität mit den Juden und mit Israel.
Die Veranstaltung gestern stand ja auch unter dem Motto Give Peace a Chance. Ist das denn unter den aktuellen Voraussetzungen und auch unter der Berücksichtigung des Selbstverteidigungsrechts Israels, das Sie ja auch angesprochen haben, ist das da nicht eine naive Forderung?
Ja, Das ist sehr, sehr naiv. Es wird keinen Frieden geben, solange Hass und Terror aktiv sind. Und das ist eine große Gefahr auch für die bisher relativ friedlichen Westbanks, also die Westjordan-Landgebiete. Ich höre, dass die Hamas auch dort einsickert. Also bevor es nicht wirklich eine Sicherheit gibt und eine Grundverständigung, dann wird es keinen Frieden geben. Alles ist Selbsttäuschung. Man kann sie einfach sagen, ja, wir werden jetzt uns zusammensetzen, ist alles gut. Es ist nichts gut bisher. Und ich finde es auch abscheulich, wie die Hamas jetzt die Geiselbefreiung sozusagen inszeniert. So, also ob man ihr dankbar sein müsste, nachdem sie so Schreckliches angerichtet hat und auch wissentlich die Menschen im Gazastreifen als Schutzschilde benutzt. Das alles muss man sehen. Also es gibt keinen Frieden ohne Menschenrechte. Das habe ich gestern auch ausgeführt. Das ist die wichtige Botschaft der UN-Charta nach dem Kriege.
Gerade der Kulturbetrieb ist ja in den vergangenen Wochen sehr kritisiert worden, weil man erst spät auf den Hamas-Angriff reagiert hat. Und gefühlt alle 3 Tage gibt es seitdem die Meldung, dass jemand aus dem Kulturbetrieb in der Vergangenheit einen Aufruf der antisemitischen BDS-Bewegung unterschrieben hat und sich dann distanziert, aber eben ziemlich spät. Warum macht der Kulturbetrieb in seiner Reaktion weiterhin einen derart überforderten Eindruck?
Ja, das stimmt teilweise, auch mein Eindruck. Es gibt eine beeindruckende Initiative vieler Schriftsteller und Intellektueller. Ich erwähne nur Doris Grünbein, Hertha Müller und andere. Die haben sich eindeutig geäußert. Aber sie haben schon recht, im Kulturbetrieb wird zu wenig deutlich. Und es besteht da so eine irgendwie eine geheime Sympathie, mit dem die doch Israels Bestand anzweifeln. Also das ist ja, im Kern geht es darum, die Hamas möchte Israel als Staat vernichten und auch die Juden überall in der Welt. Und es gibt im ganzen Nahen Osten unglaublichen Hass jetzt gegen Israel. Und das darf nicht auf uns jetzt hier überschwappen. Das geht nicht. Das geht schon deshalb nicht, weil er nicht gerechtfertigt ist. Und zweitens, weil wir diese Vergangenheit haben. Also ich habe auch im Hinblick auf die Gefährdung unserer Demokratie, die ja doch enorm ist durch den Rechtsextremismus, immer wieder gefordert, dass diejenigen in der Gesellschaft, auf deren Stimme man hört, dass die deutlicher werden müssen. Wir haben unsere Freiheit zu verteidigen und die Freiheit anderer Völker, also Israels, und auch die Freiheit der Ukraine.
Das war der FDP-Politiker und ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum. Er war gestern bei einer Friedenskundgebung der Arsch-Hu-Künstlerinitiative in Köln. Der deutsche Kulturbetrieb ist durch den Hamas-Angriff auf Israel in eine tiefe Krise geraten. Besonders betroffen der Kunstbereich. Hier wurden lange vorbereitete Veranstaltungen abgesagt, etwa die Fotobiennale in Mannheim und Ludwigshafen, wegen eines antisemitischen Facebook-Posts eines Kurators. Und bei der Vorbereitung der nächsten Documenta, da gab es ebenfalls einen Antisemitismus-Eklat. Schließlich ist das Kuratorenteam dann zurückgetreten, weil man festgestellt hat, dass man nicht mehr miteinander diskutieren konnte. Eine sehr schwierige Lage, die Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio jetzt so kommentiert.
Der Kunstbetrieb in Deutschland ist schon lange politisiert. Er beschäftigt sich zunehmend mit politischen Konflikten. Viele Künstlerinnen engagieren sich, werden sogar aktivistisch. Das Engagement betrifft soziale Ungerechtigkeiten, es betrifft die scheinbare Übermacht großer Konzerne, es betrifft die Klimakrise. Aber mit dem Nahostkrieg hat die Politisierung der Kunstwelt eine neue Ebene erreicht. In jedem Fall wird der deutsche Kunstbetrieb von diesem Thema erschüttert wie von kaum etwas Vergleichbarem in seiner Geschichte. Denn hier stoßen zwei Welten aufeinander. Die übervorsichtigen deutschen Gremien und hyperpolitisierte Künstler. Was ist also passiert? Spätestens seit der letzten Documenta ist klar, wenn der deutsche Kunstbetrieb den globalen Süden in seine Entscheidungsgremien einbinden will, wie es dort versucht wurde, dann muss er mit den Konsequenzen leben und sie aktiv gestalten. In Indonesien, in Indien, in Brasilien schaut man eben anders auf die Erinnerung an den Holocaust als in Deutschland. Die Shoah ist nicht selbstverständlicher Teil der historischen Identität wie in Deutschland. Daher gehen viele Kuratorinnen und Künstler zum Teil leichtfertig damit um und schockieren nicht nur die deutschen Gremien. Das muss man bedauern, denn wer in Deutschland aktiv werden will, sollte diese Sensibilität eigentlich mitbringen. Was aber hilft, ist keine Umerziehung, sondern eine aktiv gestaltete Debatte. An der kommt der deutsche Kunstbetrieb jedenfalls nicht vorbei. Er muss die richtigen Fragen stellen. Was prägt Kuratorinnen politisch? Welche Rolle spielt das für die Kunst? Warum sind sie so auf den Nahostkonflikt fixiert? Was ist mit Begriffen wie Apartheid oder Genozid? Haben sich die betroffenen Künstler die Mühe gemacht, diese Begriffe zu hinterfragen, bevor sie sie anwenden? Sie haben nun mal einen konkreten historischen und ethischen Hintergrund, im Fall Genozid einen völkerrechtlichen. Den sollte man kennen, bevor man lospoltert. Und nicht zuletzt, wie lässt sich das besondere Verhältnis Deutschlands zu Israel berücksichtigen, ohne gleich im Streit ganze Ausstellungen oder Festivals abzusagen? Doch für eine solche Debatte braucht es bessere Entscheidungsgremien. Kompetente, bewusste Instanzen, die Künstler aussuchen. In denen Menschen sitzen, die mutig sind, die Ambivalenzen aushalten, die nicht so naiv sind, in der Kunst an einen Konsens zu glauben. Sowas kann es nicht geben. Es kann nur Grenzen geben, wenn es um Hetze und Verfassungsfeindliches geht. Alles andere muss man aushalten, auch wenn es schwerfällt. Aber auch die Künstlerinnen sind gefordert. Interessant wäre doch, wenn Künstler, statt bei Instagram anti-israelische Postings zu verbreiten, sich künstlerisch mit dem Thema auseinandersetzen würden. Wenn sie ihrem Beruf nachgehen würden und die Ambivalenz des Nahostkriegs zulassen würden, dass sich Israel gegen einen brutalen Angriff wehrt und dabei gleichzeitig die Lage der Palästinenser verschlechtert. Beide Seiten zu sehen und die Widersprüchlichkeit auszuhalten, das wäre doch mal ein gutes Thema für politisch engagierte Künstler. Sie sind nämlich keine politischen Kommentatoren, das müssen sie auch gar nicht sein. Niemand erwartet das von ihnen. Was man erwarten kann, ist gute Kunst, sind neue, ungewohnte Perspektiven, jenseits der täglichen Debatten im politischen Raum. Der deutsche Kunstbetrieb ist überfordert, aber er muss es nicht bleiben. Er sollte diese Krise nutzen und sich neu erfinden. Er sollte sich öffnen für eine nötige Debatte. Entfliehen kann er ihr sowieso nicht.
Der Krieg in Nahost und der deutsche Kunstbetrieb, das waren Anmerkungen von Wladimir Balzer. Manchmal, da zeigen schwierige Situationen wie die Corona-Pandemie ja besonders gut, was im Menschen so alles steckt. Eric Gauthier zum Beispiel, kanadischer Tänzer, der am Stuttgarter Staatsballett zum gefeierten Solisten wurde. Er brachte eigene Choreografien heraus, gründete seine eigene Kompanie und im Lockdown, da versuchte er dann, Menschen zum Tanzen zu animieren mit einem YouTube-Kanal. Wohnzimmerballett hieß der und war ein riesiger Erfolg. Eric Gauthier ist also einer, der immer wieder neue Ideen hat. Gestern Abend hatte zum Beispiel sein Barockabend Premiere und damit sein erstes Musiktheaterprojekt überhaupt. Auch unser Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs musste diesmal etwas kreativ sein. Er hat es nämlich aufgrund des Schneechaos nicht rechtzeitig mit der Bahn von München zum Stuttgarter Opernhaus geschafft und konnte daher die Uraufführung gestern Abend nur per Stream verfolgen. Herr Fuchs, der Barockabend, der trägt den Titel La Fest. Ist das denn ein Name, der Programm ist? Können Sie das sagen, obwohl Sie ja nicht direkt mitfeiern konnten?
Ach doch, wenn Sie dann gemütlich im Hotelzimmer sind mit einer Spinatpide und einem Tee, dann ist es durchaus festlich, wenn man so möchte. Ich habe das Beste aus dem nicht ganz so Guten gemacht und mir das dann aus der Generalprobe angesehen, den Mitschnitt und angehört vor allen Dingen. Und in der Tat ist das der Titel wirklich Programm. Gauthier hat einen über dreistündigen Abend zusammengestellt, der verschiedene Feste uns darstellt und gleichzeitig auch reflektiert, was es vielleicht bedeutet, heute eben so ein Fest zu inszenieren und in festlicher Stimmung zu sein.
Hat denn das Ganze überhaupt etwas mit einem Opernabend zu tun? Also gab es auch eine Handlung?
Es gibt zwei Teile. Der erste dauert eine Stunde und das ist gleichsam ein Warm-up. Da ist Eric Gauthier als Konferencier anwesend. Er stellt verschiedene Mitglieder, auch Tänzerinnen und Tänzer vor, aber auch Sänger, Darsteller, auch das Orchester ist schon da. Es werden einzelne Nummern gespielt und es wird ein bisschen erklärt, was es im Barock eigentlich gab zu feiern und wie da die Codes waren. Also zum Beispiel, wie man sich verhalten hat, wie man gekleidet war. Es war im Zuschauerraum das Licht an, weil dort wurde ja auch gegessen, getrunken, es gab Liebschaften. All das wird auf eine sehr humorvolle Weise auch in kleinen Spielszenen dargestellt. Dann geht's in die Pause und dann beginnt dieser eigentliche zweistündige Abend, in dem wir eine Sängerin, Diana Haller ist das, ganz wunderbar singt sie an diesem Abend, erleben wir sie als alte Frau und sie verjüngt sich über verschiedene Feste. Sie erinnert sich also, da war sie dann mal 70, da war sie 50, da war sie 30 und es geht nun wirklich runter bis zum Kindergeburtstag und all das wird auf eine sehr berührende, sehr lustige, sehr farbige Weise in Szene gesetzt. Orchester ist auf der Bühne und das macht schon großen Spaß, das so anzusehen. Ganz am Ende gibt es ein kleines Mädchen und es begegnet gleichsam die alte Frau, die vielleicht kurz vor dem Tode ist, begegnet eben ihrem jüngeren Ich. Also das hat durchaus einen narrativen Bogen, der auch funktioniert.
Sie haben ja schon gesagt, dass auch auf Feste im Barock eingegangen wird, aber musikalisch ist ja längst nicht nur Barockmusik zu hören gewesen, oder?
Benjamin Bale hat mit Gautier zusammen die Musikauswahl gemacht. Es ist ein großes Pasticcio mit irrsinnig vielen einzelnen Nummern, oft sehr kurzen. Ich sage sofort was dazu, aber wir hören mal kurz rein. Das ist hier Purcell.
Wer singt hier?
Das ist jetzt der Chor in dem Fall des Orchesters. Das ist ja eine Kooperation zwischen der Tanzkompanie, zwischen dem Chor, zwischen dem Orchester. Es sind alle Sparten hier wirklich im Einsatz. Auch die Musik sehr bunt. Es gibt auch ab und zu Breakdance mit Elektronik nach dieser Aufführung. Das ist, wenn Sie sagen, es kommt andere Musik auch ins Spiel. Denn Gautier hat also eine ganze Vielzahl von choreografischen Elementen hier integriert. Das ist von angedeuteten Barocktanz bis zu dem, wofür er steht, was eher sowas Synkretistisches ist, was verschiedene Stile mixt, und es gibt auch eine Ansprache vom Publikum, ans Publikum, das soll sich mitbewegen, es wird dann jemand auf die Bühne gebeten, also so ein bisschen interaktive Momente kommen hier auch vor, aber man kann wirklich von einem Pasticcio auf allen Ebenen sprechen, von einem großen Stilmix, und das ist zumindest, was die Generalprobe jetzt betrifft, die auch vor vollem Haus stattfand, sehr, sehr gefeiert worden. Ich habe auch gesehen, die kommenden Aufführungen sind schon ausverkauft. Ich denke, dass das ein Publikumshit wird. Vielleicht schafft es dann die Deutsche Bahn oder schafft es das Wetter in Deutschland, dass ich zu einer Folgevorstellung dann auch nochmal live und in Farbe komme. Aber ich denke, von den Eindrücken, die ich bekommen habe, lohnt sich das auf jeden Fall.
Das war unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs über den Barockabend La Fest in Stuttgart. Chronik der Revolution, so heißt ein neuer Theaterabend zum Iran, aufgeführt am Berliner Ensemble. Wobei man beim Stichwort iranische Revolution vermutlich ja erstmal an die Revolution von 1979 denkt, als der Schah abgesetzt wurde und die Islamische Republik Iran ausgerufen worden ist. Diese Revolution ist hier aber wohl nicht gemeint. Also nicht um ihre Chronik geht es hier, sondern gemeint sind die Proteste, die die iranische Geschichte seit Jahrzehnten begleiten, bis hin zu den Protesten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini vor einem Jahr und darüber hinaus. Unser Theaterkritiker Eberhard Spreng war bei der Premiere dabei.
Wie lässt sich vom Iran erzählen? Wie erklärt man die historische Folge der zahlreichen Massenproteste gegen das Regime, die allesamt, so scheint es, in immer neuen Wellen der Repression enden? Nichts weniger als das zu erklären, nimmt sich das junge Ensemble im Werkraum des Berliner Ensembles vor. Dessen Bühne ist dieses Mal vor allem eine breite Fläche voller dunkler Tafeln und Projektionsfläche für Videoeinspielungen. Und auf der sehen wir Corinna Kirchhoff in häuslicher Umgebung als reife Zeitzeugin, als Allegorie der Zeitgeschichte.
Also man weiß von diesem Land eigentlich überhaupt gar nichts. Man hat vielleicht mal gehört, es sei so restriktiv wie in Russland. Es gäbe Korruption wie im Irak. Es gäbe radikalisierte Gruppen wie in Afghanistan. Aber die Gesellschaft sei so modern wie in der Türkei. Vielleicht ist man der Meinung, so schlimm ist das doch da gar nicht.
Nein, so schlimm ist es da nicht. Was ist los mit diesem Land? Wie können Menschen so lange Widerstand leisten?
Geschichte ganz trocken, heißt es an einer Stelle nicht ohne Selbstironie, wenn das Rätsel Iran mit einigen historischen Schlüsselmomenten erklärt werden soll. Und all dies begleiten die zwei jungen Schauspielerinnen und ihr junger Schauspielkollege durchaus schuldidaktisch mit dem Aufhängen von Plakaten mit Parolen in Farsi und indem sie mit Tafelkreide auf dunkles Dekor kritzeln. Da sind Jahreszahlen zu lesen, Kernbegriffe, Schlagworte. Die Rede ist zunächst von der sogenannten konstitutionellen Revolution, die 1905 nach heftigen Protesten für einen ersten Modernisierungsschub sorgte.
Die Verfassung wird erlassen und orientiert sich an belgischen und französischen Vorbildern.
Naja, eigentlich ist es die gleiche. Sie wird nun iranisiert.
Iranisiert, das meint in der Logik dieser letztlich scheiternden Modernisierung die Islamisierung des westlichen Verfassungsdenkens. Dieser Abend erzählt iranische Geschichte der letzten knapp 120 Jahre als einen steten Wechsel von Phasen versprochener Reformen und dem Rückfall in autoritäre Repressionen. Er lässt unter anderem in kurzen Videoeinspielungen deren Protagonisten Revue passieren, den Ayatollah Khomeini, den Ayatollah Ali Khamenei, die Reformhoffnung Mohammed Khatami und den Revisionisten Mahmoud Ahmadinejad, um nur einige zu nennen. Vor allem die islamische Revolution des Ayatollah Khomeini von 1979 wird erzählt. Wie junge Studenten plötzlich im Regimewechsel Karrierechancen wittern, wie diese Hoffnung ihr Denken korrumpiert, wie Überwachung funktioniert, wie man vor Autoritäten das Lügen lernt und, zu bedrückender Soundkulisse, wie die Repression besonders Frauen trifft, zumal im gefürchteten Evin-Gefängnis.
Als Frau bist du im Gefängnis nicht nur eine Gefangene, haben sie dich bei der Folter spüren lassen. Frauen sind Tiere, die man schlagen muss. Die Werte der islamischen Revolution erlauben es nicht, Jungfrauen zu exekutieren. Also wird von Wächtern dafür gesorgt, dass es keine Jungfrauen mehr sind.
Der dokumentartheatrale Abend Chronik der Revolution hilft durchaus, dem durchschnittlich vergesslichen Medienkonsumenten im Westen die politische Geschichte des Iran in Erinnerung zu rufen. Das ist ganz anders als all die Filme und Theaterstücke iranischer Künstlerinnen und Künstler, die den Zustand ihres Landes in der Vergangenheit in eine poetische Metaphorik fassten, die schon fast ein eigenes Genre begründete. Alireza Daryanavard, der junge Exil-Iraner mit Lebensschwerpunkt Wien, zeigt Geschichte als Folge prominenter medialer Ereignisse, kaum aber die tiefen Strömungen im Denken der iranischen Bevölkerung. All das hat Collagecharakter und wirkt regielich etwas unbeholfen. Vor allem aber kann der Abend so die zu Anfang gestellte Frage nicht wirklich beantworten. Wie können Menschen nur so lange Widerstand leisten? Und auch nicht die viel bedrückendere Frage, warum kann sich das Regime so lange halten?
Das war ein Beitrag unseres Theaterkritikers Eberhard Spreng über den Theaterabend Chronik der Revolution am Berliner Ensemble. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert und sie beginnen mit einer Meldung aus der Ballettwelt.
Zuerst holte sie Pina Bausch in ihr Tanztheater Wuppertal als Assistentin. 1976 war das. In den frühen Stücken des Ensembles ist die klassisch als Ballerina ausgebildete, aber immer wieder auch als Tänzerin aufgetreten. Besonders prägend für die Truppe wurde Marion Zito jedoch als langjährige Kostümbildnerin. Die Berlinerin sorgte dafür mit, dass die Pina Bausch-Produktionen wunderschön anzuschauen waren. Wie in den Regiearbeiten ging es auch bei den Kostümen um zarte Nuancen, feine Abweichungen in der Wahrnehmung und um Kleidung als soziale Haut. Lange, weiche Abendkleider, das Experimentieren mit Crossdressing und der großen Farbpalette. In 40 Jahren fürs Tanztheater Wuppertal sind 650 Zito-Kostüme zusammengekommen. In einem Nachruf des Tanztheaters liest man heute, Marion Zito hat wesentlich dazu beigetragen, dass immer auch ein sinnlicher Glanz das Tanztheater umspielt, bei aller Realitätsnähe. Vorgestern ist Marion Zito im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele planen wieder mit dem Dirigenten Christian Thielemann. Das wurde laut dpa in der jüngsten Verwaltungsratssitzung der Festspiel GmbH angekündigt. Das ist dann Comeback und Zukunftsschritt Nummer 3 für Thielemann. Er ist designierter Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, leitet das kommende Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und wird demnach 2025 wieder die Bayreuther Lohengrin-Inszenierung von Regisseur Yuval Sharon leiten, die derzeit auf dem grünen Hügel pausiert. Unterschrieben sei aber noch nichts, hieß es aus Bayreuth. Thielemann ist seit dem Jahr 2000 in Bayreuth dabei, hatte dort unter anderem zwischenzeitlich den Musikdirektorposten inne und ist erst der zweite Dirigent nach Felix Mottl, der alle 10 in Bayreuth aufgeführten Wagner-Opern im Festspielhaus dirigiert hat. Mit Festspielleiterin Katharina Wagner soll es im vergangenen Jahr einen Disput über Texttreue gegeben haben, eben in Wagners Lohengrin-Dichtung. Und noch Personalien von den niedersächsischen Staatstheatern Hannover. Dort gibt es ab der Spielzeit 2025-26 mit Bodo Busse für die Oper und Vasco Böhnisch fürs Schauspiel zwei neue Intendanten. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen. Böhnisch kommt vom Schauspielhaus Bochum, das er als Chefdramaturg und stellvertretender Intendant mitgeprägt hat. Busse inszeniert auch selbst und war schon an vielen Opernhäusern, so als Dramaturg in Mainz und Wiesbaden und als Intendant in Coburg und seit 2017 in Saarbrücken. Dort endet sein Vertrag nun vorzeitig. Bislang leiten in Hannover Sonja Anders und Laura Beermann die Sparten Schauspiel und Oper des Staatstheaters.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem aus Frankreich über die politischen Diskussionen nach der tödlichen Attacke in Paris. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.